Ja, meine Damen und Herren, das ist die zweite Stunde im Bücherfrühling mit David Wagner, der den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat, Nino Haratischvili und Manana Tandashvili und mit Abbas Kida. Er liest Gedichte von Sarah Kirsch und Romane von Herta Müller. Mit ihr teilt er auch die Erfahrung, in einer Diktatur zu überleben. Abbas Kida war 2 Jahre im Irak unter Saddam Hussein im Gefängnis. Danach floh er über Jordanien und Libyen. Seit 10 Jahren lebt und schreibt er in Deutschland. Mit den Romanen Der falsche Inder und Die Orangen des Präsidenten hat er es auf Bestsellerlisten geschafft. Sein Schreiben ist vor allem autobiografisch geprägt von Gefängnis, Flucht nach Europa, Migrantenalltag. Mit Lakonie hat er Überleben im orientalischen Gulag beschrieben. In seinem 3. Roman Brief in die Auberginenrepublik reist ein Brief von Benghazi nach Bagdad mitten in Saddam-Zeiten. Abbas Kida ist ein orientalischer Geschichtenerzähler aus dem gewalttätigen 21. Jahrhundert. Dorothea Westphal ist im Gespräch mit Abbas Kida.
Herzlich willkommen, Abbas Kida, hier bei uns im Bücherfrühling, auf dem weißen Sofa bei Dreisat. In Ihrem neuen Roman ist ein Brief in den 90er Jahren unterwegs von Benghazi in Libyen durch mehrere Länder, schließlich nach Bagdad. Nach 2 Jahren hat ein politisch verfolgter Iraker, der in Libyen lebt, die Chance, einen Brief in den Irak zu schmuggeln. Anders ging das damals in den 90er Jahren nicht. Es gab noch kein Twitter, es gab kein Facebook, kein Internet. Gab es diesen Brief?
Nicht ganz direkt. Es gab mehrere Briefe, sagen wir so, die ich schicken wollte damals. Und ein Brief schon ist angekommen in Bagdad bei meiner Familie. Aber sagen wir so, diese Art von illegale Briefsendungen existierte wirklich damals, in der Zeit der Diktatur. Viele Exilanten versuchten damals, so Briefe an ihre Familien zu schicken, aber sie konnten nicht auf den normalen Postweg. Und deswegen haben sie immer ihre Briefe so geschickt, illegal, in die Heimat.
Und auf dem normalen Postweg ging es nicht, weil man die Familie gefährdet hat?
Ja, viele Exilanten sind politisch verfolgt und sie konnten nicht. Und ich konnte zum Beispiel von 1996 bis 2003 auch keine Briefe an meine Familie schicken. Ich musste die alle illegal eigentlich an andere Leute schicken und diese Leute haben diese Briefe geschmuggelt in den Irak. Viele Briefe sind nicht angekommen, nur ein Brief. Und das ist wirklich von 1996 bis 2003. Ich wusste die Familie zum Beispiel nicht, wo ich war. Und ich wusste nicht auch, wie es ihnen gegangen ist. Das ist das Schicksal vieler Exilanten in der arabischen Welt damals, aber auch in Europa. Und heutzutage hat sich die Situation natürlich geändert.
Ja, man kann es sich heute kaum vorstellen. Es gibt Internet.
Ja, es gibt Internet natürlich, ja.
Warum haben Sie sich in diese Zeit zurückbegeben?
Ich glaube, viele Probleme der Vergangenheit befinden sich wirklich Probleme der Gegenwart befinden sich manchmal wirklich in der Vergangenheit oder die Wurzel dieser Probleme befinden sich dort. Viele Probleme, die die Araber damals gehabt haben unter der Diktatur, verstehen wir heute nicht hundertprozentig, wenn wir den historischen Kontext nicht betrachten. Ich glaube, es gab viele arabische Revolutionen und Aufstände. Zum Beispiel, ich persönlich habe 1991 eine Revolution in Bagdad, im Irak erlebt. 1996 eine kleine Revolution, Brotrevolution in Jordanien erlebt. 1998 eine Revolution in Libyen gegen Muammar Gaddafi in Stadt Baida und Benghazi. Keiner hatte von diesen Aufständen und Revolutionen nie gehört.
Erst jetzt.
Ja, bis jetzt. Ab Februar 2011 haben wir von dem arabischen Frühling gehört. Aber der arabische Frühling, woher kommt das? Es gab Menschen, die das alles vorbereitet haben. Und es gab eine Geschichte, die dahinter steckt. Und diese Geschichte, Vorgeschichte, versucht er in diesem Roman wirklich darzustellen.
Ja, liegen solche Wurzeln möglicherweise auch in diesen ja fast anarchischen und ja auch sehr gefährlichen Kurierdiensten? Also dass sich Leute dazu bereit erklärten, es sind Taxifahrer, es sind Chauffeure, es sind Reisebüroangestellte, die diese Briefe dann entgegennehmen, die ja durch verschiedene Länder gehen, Libyen, Ägypten und schließlich nach Bagdad. Liegt da schon eine Wurzel für das, was Sie gerade beschrieben haben?
Ja, es könnte sein, aber nicht hundertprozentig. Es gibt Leute wirklich im Exil, ich nenne sie, die, sagen wir so, die sind so die Kenner der Hölle des Exils. Leute, sie sind Unternehmer, sie sind Menschen, die nur an Geschäfte denken und die nur Geld auch verdienen wollen. Und diese Leute nutzen auch die Situation der Exilanten. Das ist auf einer Seite, auf der anderen Seite, ich glaube auch in der Literatur wurde selten besprochen oder bearbeitet, was haben die Reichen und die Unternehmer gemacht in der Diktatur. Und zum Beispiel in vielen Romanen findet man immer zum Beispiel Anhänger einer Diktatur oder Terroristen. Das geht immer über die arabische Welt. Aber die Unternehmer zum Beispiel, die Reichen, welche Rolle spielen in einer Diktatur? Noch ein anderes Problem, die auch da spielt, und das sind die Araber, die in anderen arabischen Ländern arbeiten, als Gasarbeiter. Was erleben sie? Welche Erfahrungen sammeln sie? Das ist zum Beispiel, es ist alles, spielt natürlich eine große Rolle, wie man sich entwickelt und wie auch die arabische Welt sich selbst auch entwickelt. Und dadurch entstehen auch neue Bewegungen in der arabischen Welt.
Ja, es ist faszinierend, dass in diesem Buch, das übrigens aus verschiedenen Perspektiven erzählt, also Perspektiven, einmal ein Taxifahrer, ein Lastwagenfahrer, ein Reisebüroleiter, aber dann auch ein Spitzel, und dass man mitbekommt, wie verzahnt eigentlich diese verschiedenen Länder waren, was sie auch gerade sagt mit Gastarbeitern, ne? Also zum Beispiel ein Ägypter, der in Syrien arbeitet, jetzt zurück nach Kairo fährt, und der sitzt in dem Taxi, in dem der Brief illegal befördert wird. Was mich wundert, ein Brief ist also auf illegalem Weg unterwegs in einem Taxi, zunächst aus Libyen raus nach Kairo. Da sitzen also vier Männer in diesem Taxi und wir haben eine Stimme jetzt gehört, die reden ja ziemlich offen. Sie haben ja selbst gesagt, die lästern da los. Ist das nicht gefährlich gewesen? Man wusste ja nicht, ob da vielleicht ein Spitzel mit dem Taxi sitzt.
Ich glaube, es ist nicht gefährlich. Warum? Weil man die Gasarbeiter in einem arabischen Land zum Beispiel, es gab zum Beispiel viele Gasarbeiter in Libyen, waren hauptsächlich Ägypter, Syrer, Iraker und Südafrikaner. Und sie lebten miteinander. Und das ist dieses Gefühl, jeder Fremde ist so zu einem anderen Fremde wie einer Verwandter irgendwie. Man kann über das, ja, über alles Mögliche reden, besonders wenn man wirklich unterwegs ist. Das erlebe ich auch oft. Ich sitze manchmal mit Menschen im Sammeltaxi oder im Bus oder in der U-Bahn oder im Zug. Und die Menschen sind immer bereit, über viele Dinge zu reden. Und in der arabischen Welt ist es tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mit den Einheimischen unterwegs ist, dann ist man immer bereit, viel zu erzählen. Und das ist übrigens, solche Gespräche sind, ich habe es selbst auch erlebt. Und das habe ich auch viel aufgeschrieben. Und das sind auch aus einfachen Dialogen von einfachen Menschen in der arabischen Welt.
Sie haben gesagt, dass es Unternehmer gab, die das Schicksal der Exilanten ausgenutzt haben, indem sie viel Geld dafür genommen haben. Also es war ja teuer, so ein Brief.
Ja.
Was hat das
gekostet? Ja, von 100 bis 200 Dollar kostet so ein Brief.
Mhm. Ja. Aber es war natürlich auch mutig, also jedenfalls diejenigen, die das transportiert haben. Ich denke, das war ein hohes Risiko, oder?
Nein, ich glaube, es gab Leute, die brauchten Geld damals. Mhm. Zum Beispiel, sagen wir so, in Ägypten. Man ist bereit, alles zu machen, um Geld zu verdienen, weil die Leute arm sind. Im Irak gab es Handelsembargo. Man hatte damals, 90er Jahren bis 2003, man hatte nichts im Land, außer Auberginen.
Das wollte ich fragen. Warum geht dieser Brief in die Auberginenrepublik, womit der Irak gemeint ist?
Ja, das ist deswegen. Die Leute brauchten Geld. Im Irak gab es Handelsembargo, gab es nichts zu essen. Es gab nur Auberginen. Und man nannte auch deswegen den Irak Auberginenrepublik. Man hatte Auberginen auf alle möglichen Art und Weise gemacht damals. Auberginensuppe, Auberginen gegrillt, gekocht. Sogar von der Schale hat man Chips gemacht. Es ist so, man nennt auch Auberginen Könige der Küche oder Herren der Bratpfanne und so. Es ist, weil die Leute hatten auch kein Geld damals und sie waren bereit, alles zu tun, um Geld zu verdienen. Und solche Lastwagenfahrer, die von Amman nach Bagdad immer gefahren, sie waren die wichtigsten Personen in diesem, sag mal so, in diesem System von illegalen Briefsendungen. Und vor Geld waren sie bereit, alles zu machen.
Sie haben gesagt, ein Brief kam an, was Sie persönlich betrifft. Die anderen, ja, das weiß man nicht. Sie konnten natürlich auch in die Hände von Spitzeln geraten.
Ja.
Wir verraten nicht, was aus diesem Brief wird. Das müssen Sie bitte nachlesen.
Ja, das wäre gemein, wenn wir das jetzt verraten.
Aber das war natürlich recht wahrscheinlich, dass so ein Spitzel an der Ecke, am Ende der Kette
saß. Es gab so eine Abteilung in der irakischen Sicherheit, wollte ich sagen, die zum Beispiel solche illegalen Briefsendungen gefordert haben. Sie haben auf Unternehmer Geld gegeben und die haben gesagt, ja, machen mal Manager und Reisebüros in verschiedene arabische Länder, damit die exzellenten Briefe illegal schicken können. Und so kamen sie an die Informationen. Und es gibt eine Abteilung, diese Abteilung existiert sogar in der Sicherheitspolizei im Irak. Als ich nach 2003 in den Irak zurückgekehrt bin, habe ich wirklich versucht, die Akten zu untersuchen und hatte schon Kontakte und ich habe geschafft, auch die Akte zu finden.
Ein Blick in eine im Grunde versunkene Zeit, die 90er Jahre in der arabischen Welt. Inzwischen hat sich viel verändert dort, aber Sie haben ja gesagt, vieles kann man eigentlich verstehen, erst wenn man diesen Blick zurück noch einmal tut.
Ja, ich glaube, das ist in allen Ländern ist genauso. Wenn man zum Beispiel die Situation in Deutschland zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg verstehen will, man muss auch sehen, was wir die Deutschen in der Weimarer Republik gelebt haben. Was heißt zum Beispiel Versailler Vertrag? Das spielt natürlich eine große Rolle, wie die deutsche Geschichte sich entwickelt hat. Und wenn man die Situation der arabischen Länder auch verstehen will, muss man den historischen Kontext auch betrachten. Und ich glaube, in allen Ländern so. Und ich glaube, in der Literatur haben wir diese Möglichkeit. Das müssen wir machen. Wir schreiben keine Schlagzeilen, wir schreiben vor die Geschichte.
Also vielen Dank für dieses wunderbare Buch, was uns einen Blick in die arabische Welt liefert. Auf jeden Fall, Brief in die Auberginenrepublik ist im Nautilus Verlag erschienen und ich danke Ihnen, dass Sie hier bei uns waren im Bücherfrühling.
Abbas Kidar. Vielen Dank. Danke schön.
Deutschlandradio Kultur. Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse.
Der Name weist auf ihre Herkunft hin. Nino Haratischvili ist in Georgien geboren. Als Theaterregisseurin, Dramatikerin und Romanautorin ist sie doch seit 2006 auf deutschen Bühnen und auf dem deutschen Buchmarkt präsent und das außerdem noch sehr erfolgreich. Sie arbeitete für Theater in Hamburg, Kassel, Heidelberg und Göttingen und inzwischen hat sie dann zwei Romane veröffentlicht. Mit Julia war sie 2010 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. 2011 wurde sie für Mein sanfter Zwilling mit dem Hotlist-Buchpreis der unabhängigen Verlage ausgezeichnet. Der Band Techno der Jaguare stellt in diesem Frühjahr junge Erzählerinnen aus Georgien vor und liefert auch ein Drei-Personen-Stück von Nino Haratischvili. Zusammen mit Manana Tandashvili, die an der Universität Frankfurt am Main im Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften unter anderem kaukasische Sprachen und Literatur unterrichtet und Mitherausgeberin des Bandes ist, ist sie heute Gast beim Bücherfrühling.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Techno der Jaguare versammelt sechs Geschichten und ein kurzes Theaterstück. Die Autorinnen sind als Übersetzerin tätig, Publizistinnen, sie haben alle bürgerliche Berufe und schreiben darüber hinaus. Und wenn man also einen Band macht von Autorinnen, hat man natürlich den Eindruck als Leser, dass das weibliche Schreiben in Georgien heute zugenommen hat, wichtig ist in der Öffentlichkeit, auch in der Wahrnehmung in Georgien. Ist dem so, Frau Tandashvili?
Ja, wir haben vor 2 Jahren eine erste Anthologie herausgegeben, georgische Gegenwartsliteratur, mit dem Motto postsowjetischer Spagat. Und dann zufälligerweise waren nur die männlichen Autoren in diese Anthologie aufgenommen. dann wurde ich immer gefragt, warum nur die männlichen Autoren sind in dieser Anthologie, gibt es weibliche Autoren? Und dann ist mir bewusst gewesen, dass ich auch einen Blick werfen soll in die Frauenliteratur in Georgien. Und 2 Jahre lang habe ich nur die georgische Frauenliteratur gelesen. Und ich habe so spannende Autorinnen entdeckt und auch spannende Kurzgeschichten, dass ich dann beschlossen habe, dass ich eine Anthologie zusammenstellen möchte mit unterschiedlichen Autoren, die sich mit den Frauenthemen beschäftigen und eine Frauenperspektive aus der georgischen Literatur darstellen.
Ja, die georgische Literatur ist ja eine sehr traditionelle, sehr traditionsreiche, auch eine Männergesellschaft. Wie hat sich denn die Situation für Frauen heute verändert, auch nach dem letzten Krieg? Literatur ist immer auch ein Spiegel auf die Verhältnisse.
Natürlich. Ich muss gleich sagen, dass nie zuvor so viele weibliche Autorinnen gegeben in der georgischen Literatur wie heutzutage. Und das ist wahrscheinlich verbunden damit, dass die Frauen vorher im Hintergrund agierten und heutzutage gewinnen sie mehr an Bedeutung in den sozialen Strukturen, auch sehr aktiv geworden sind und sich sehr engagieren. Und das wurde auch in der Literatur abgebildet.
Als Leser erwartet man natürlich exotische Erlebnisse, wenn man diese Geschichten anschaut. Und wenn man dann darüber nachdenkt, merkt man doch, dass es ja allgemeine Themen sind. Zweierbeziehungen, Mann-Frau-Beziehungen, Rollenspiel, Rollenwechsel. Es gibt sehr konventionelle Erzählungen, aber dann noch eine surreale Erzählung. Und hinten an dann gewissermaßen als Antwort auf diese Geschichten, ihren Text, ihr Drei-Personen-Stück, Nino Haratischvili, in den 6 Geschichten ist ja viel von der Sehnsucht nach Westen, nach einem anderen Leben die Rede. Sie entlarven den Westen, wenn man so will. Das heißt, Sie spitzen zu, Sie sind ganz drastisch in der Darstellung des Westens. Ist dies, sag ich mal, so ein Reflex auf die Erfahrung, die Sie hier gemacht haben in Deutschland?
Nein, natürlich, natürlich ist das ein bisschen eine Farce oder das Stück ist ja eine sehr überzeichnete Form einer Realität, die da dargestellt wird. Aber ich glaube, sehr vieles, was, sagen wir mal, subtil darunter in dem Stück enthalten ist, finde ich tatsächlich auch in der Realität wieder. Natürlich vielleicht nicht in dieser extremen Form, aber auf der Bühne braucht man ein bisschen alles extremer, als es vielleicht in der Wirklichkeit ist, weil man ja selber eigene Geschichten genug hat und da möchte man halt ein bisschen was, also eine andere Form von Realität sehen, oder denke ich zumindest. Und also klar, wie gesagt, das ist sehr ein ironischer Blick und ich würde das wirklich nicht 1:1 genau alles so sehen, aber ich glaube, viele Probleme, die ich da versucht habe darzustellen, die finde ich schon auch in einer gewissen Form in der Realität, die mich umgibt, wieder.
Wirken solche Texte zurück nach Georgien? Ist das zum Beispiel ein Stück, das übersetzt ins Georgische?
Nee, nein. Also es sind eigentlich kaum Texte von mir ins Georgische übersetzt.
Da muss ich dazu was sagen. Jetzt sind wir gerade dabei, erster Roman von Nino Juja ins Georgische zu übersetzen. Und ich freue mich, dass auch die georgische Leser auf Georgisch Ninos Romane lesen werden. Und wir überlegen auch, ob wir die Stücke auch... Das hat auch die Bedeutung, weil sie können auf der Bühne gestellt werden. Und auf diese Weise kann man Nino Haratischvili in Georgien auch als Dramaturgin kennenlernen.
In Ihrem Stück, Nino Haratischvili, gibt es das georgische Dienstmädchen angestellt und Mutter. Man hat in dieser Beziehung zunächst zu der Frau, die sie beschäftigt, dass sie die Starke ist, die deutsche Frau, und die georgische, das Dienstmädchen, eigentlich die Schwache in ihrer ganzen Position. Und dann geht es schon um Lebenssichten, Lebenshaltung und dann wandelt sich die Position. Ist diese Verschiebung Ihnen auch wichtig, dass diese Rollenbilder, die Klischees eigentlich, mit denen man sehr gerne lebt, dass die aufgebrochen werden?
Ja, ich wollte, glaube ich, nicht so eine klassisch Opfer-Täter-Beziehung darstellen, im Sinne von, sie hat keine andere Wahl und deswegen begibt sie sich in diese Situation. Ich glaube schon, dass sie auch eine Wahl hat und sie entscheidet sich eben dafür, warum auch immer oder aus sehr verschiedenen Gründen oder Motivationen. Und klar, es verschiebt sich, weil ab dem Moment, wo die andere Frau, also die vorher den Hochstatus hatte, in eine Abhängigkeit kommt, in sie immer mehr anfängt zu brauchen, um überhaupt zu leben, weiterzuleben, verschiebt sich dieser Status und dann wird das plötzlich aus einem Hochstatus ein Tiefstatus.
In einem der Texte heißt es, dass dieses Migrantendasein, dieses Immigrantendasein, dass man es nie ablegt. Sie leben sehr lange in Deutschland. Geht es Ihnen auch noch so?
Nee, weil ich glaube, das sind schon ganz andere Biografien. Ich bin ja das erste Mal als Jugendliche hergekommen. Ich bin hier 2 Jahre zur Schule gegangen. Ich kannte die Sprache bereits. Ich hatte nicht diese Not. Ich glaube, es ist was ganz anderes, aus welchem Grund man in ein anderes Land kommt. In dem Fall ist das eine Frau, die gar keine andere Chance hat, die mit ihren 2 Kindern nicht weiterkommt, die irgendwie kein Geld hat, die das schaffen muss als alleinerziehende Mutter und die komplett desillusioniert ist, weil das System oder die Werte, auf denen ihr Leben basierte und wie sie gelebt hat, sie existieren gar nicht mehr. Alles ist in Aufbruch und sie kommt aus einer Verzweiflung in dieses Land und erfährt dann auch eine große Enttäuschung, weil das westliche Glück und all die wunderbaren Dinge, die sie sich ausgemalt und vorgestellt hat, das ist natürlich auch eine Illusion. Und ich glaube, wenn man in dieser Art von Enttäuschung erfährt oder in dieser Art von Desillusionierung, ist das wahnsinnig schwierig, irgendwo anzukommen, weil man sich, glaube ich, so nicht gebraucht fühlt. Und ich glaube, das ist ein sehr schreckliches Gefühl für jeden Menschen, wenn man das Gefühl hat, man ist ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Man wird weder in seiner Heimat noch in einem anderen Land wirklich als das wahrgenommen oder wertgeschätzt, wie man es vielleicht möchte.
Ein anderes Reibungsfeld in diesen Texten ist die Beziehung der jungen Leute zu den Eltern. Nicht nur zwischen Frauen, zwischen Mann und Frau, sondern auch zu der älteren Generation. In einem Text ist die Rede von der sowjetischen Afterparty. Wie ist heute so das Verhältnis von Georgien zu Russland? Politisch hoch aufgerüstet, aber gibt es kulturell Verbindungen, Verbindlichkeiten? Frau Tandaschwili?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich denke, Sie haben es zu Recht gesagt, hier werden die Themen nicht nur thematisiert, also Beziehungen zwischen Frau und Mann oder überhaupt Selbstbewusstsein zu stärken von Frauen und unabhängig auf sich gelassen zu werden, sondern auch Beziehungen zwischen den Generationen. Und zum Beispiel die Protagonistin von Nine Kvenikadze, ein eigenwilliges Kind, dann sie einfach möchte einfach alles verlassen und auf den Weg machen sich und neue Lebenserfahrungen, Berufserfahrungen machen. Und das ist natürlich eine neue Art von Frauen in Georgien, die ganz anders leben wollen, als diese traditionelle, klischeehafte Gesellschaft sich vorstellt.
Ja, vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren im Bücherfrühling von Deutschlandradio Kultur. Der Band Techno der Jaguare ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, eine Geschichte, und die hat ganz viel, glaube ich, mit dieser Buchmesse zu tun. Die hat eher so surreale Auswüchse und der Protagonisten wachsen quasi Bücher. Sie denkt, also sie lebt quasi ihr Inneres nach außen. Eine wunderbare Geschichte passt hierher. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch.
Danke auch.
Deutschlandradio Kultur. Bücherfrühling von der Leipziger Buchmesse.
Leben. Für diesen Roman wurde David Wagner vor 2 Tagen mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Doch was heißt hier Roman? Hat David Wagner nicht das darin Geschilderte alles selbst erlebt? Sein Text setzt bei dem gefürchteten, wie ersehnten Telefonat ein, das ihm ein Spenderorgan und damit die überlebensnotwendige Lebertransplantation garantiert. Doch das Buch ist viel mehr als ein Krankenbericht, nicht mitleidheischend und auch nicht ausschließlich biografisch. Schließlich ist der Autor, der 2000 seinen ersten Roman »Meine nachtblaue Hose« veröffentlicht hat und am liebsten im Bett oder im Wald schreibt, ein routinierter Erzähler, der das Außen der Welt mit den Beobachtungen des Innern in eine kluge Balance zu bringen vermag. Barbara Walster jetzt im Gespräch mit David Wagner.
Herzlich willkommen hier bei uns im Bücherfrühling, David Wagner.
Hallo, danke.
Und natürlich auch nochmal Glückwünsche für diesen Preis. Man könnte sich ja fragen, Leben, ist es ein Substantiv, ist es ein Verb oder ist es gar ein Imperativ?
Alles das. Man kann sich sogar weiter fragen, ist es Singular oder Plural? Für mich ist es eigentlich oft der Plural von Leben, weil in dem Buch wird nicht nur ein Leben erzählt, nicht nur zwei Leben, ein Leben vor einer Organtransplantation und das neue Leben danach, sondern eben auch viele andere Leben, nämlich die Leben, denen der Protagonist im Krankenhaus begegnet. Weil das Krankenhaus, das habe ich gemerkt, als ich selber dort sehr viel Zeit verbrachte, ist auch eine Art Geschichtenhaus.
Na, so steht es im Buch. Das Krankenhaus ist ein Geschichtenhaus und es ist natürlich ein Ort von plötzlichen Emotionen, von Vertrautheiten. Also die Grenzen, die man so im normalen sozialen Leben hat, werden dann nicht mehr eingehalten. Das heißt, Sie haben viel gehört da auch.
Ja, ich habe viel gehört. Also ich habe das Glück, nicht privatversichert zu sein und durfte deshalb mit anderen Menschen auf einem Zimmer liegen. Und ich muss wirklich sagen, das hat mir auch geholfen. Weil es ergibt sich da eine Kameradschaft. Jeder dieser Bettkameraden, wie ich sie nenne, die haben nämlich oft sehr interessante Geschichten erzählt, die eben einem auch weiterhelfen. Weil das Krankenhaus ist ja eine Art, oder für den Protagonisten in diesem Buch eine Art Zwischenreich. Er ist nicht mehr wirklich in seiner eigenen Welt, nicht mehr bei seiner Familie, zu Hause, in der Arbeitswelt. Er ist aber auch noch nicht bei den Toten, aber er weiß... Vielleicht wird das Leben zu Ende sein, er ist irgendwo dazwischen. Und in dieser unsicheren Situation, da hilft eben das Erzählen. Er selbst merkt da zum ersten Mal, aha, ja, ich habe ja auch so etwas wie ein Leben gehabt. Ja? Und das ist eben der Teil des eigenen Lebens. Aber er hört dann auch die vielen anderen Lebensgeschichten. Zum Beispiel liegt einmal ein libanesischer Fleischer neben ihm, der dann vom Bürgerkrieg erzählt und seinen gefallenen Brüdern oder... Ein Spätaussiedler, der von seinem Garten in Sibirien spricht und träumt und sich in dieses paradiesische Sibirien träumt. Und man glaubt fast, das muss das Paradies auf Erden sein. Aber diese vielen Leben stecken eben auch da drin.
Naja, und dann kommt noch was anderes hinzu. Krankheit, Krankenhaus, es ist leere Zeit, es ist Zeit zum Denken, zum sich erinnern an das Leben davor, das haben Sie eben schon gesagt. Das ist auch Zeit zum Spekulieren oder um Dinge nochmal durchzuarbeiten. Also die Wiederholung ist nicht nur im Tagesablauf, sondern ist auch im eigenen Inneren. All das wird abgebildet auf unterschiedliche Weise und ich würde gerne vielleicht nochmal auf dieses Motto kommen, nämlich ja. Alles war genau so und auch ganz anders. Das heißt, es ist jetzt auch mehrfach in der Presse gestanden, dass natürlich Sie tatsächlich selbst eine Lebertransplantation hinter sich haben. Es ist etwas, was einerseits auf eigener Erfahrung beruht, aber eben doch absolut transponiert ist und nicht eine Ich-Erzählung in der Weise von einem authentischen Bericht.
Ja, also... Der Erzähler in diesem Buch, er sagt zwar ich, aber man darf nicht den Fehler machen, das 1:1 zu lesen mit der Person David Wagner. Ich musste das eben, um diese Geschichte zu erzählen, es ist ja eine wirkliche Wundergeschichte eigentlich. Ein Mensch müsste eigentlich sterben, aber er wird gerettet, weil ein anderer Mensch stirbt und so großzügig war, seine Organe zu spenden. Oder Angehörige eines Verstorbenen haben das entschieden. Nur weil das geschehen ist, sitze ich noch hier und kann über diese Sache sprechen und kann diese Wundergeschichte erzählen. Aus diesem Umstand folgt erstmal eine große Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist dabei eigentlich fast ein Wort, was zu klein ist dafür. Und es folgt auch eine Art Schuld. Ja? Und dieses Buch ist eben auch ein Versuch, etwas gegen diese Schuld zu setzen, eben diese Geschichte zu erzählen.
Und auch tatsächlich einzusteigen und darüber nachzudenken, zu reflektieren, wer war diese andere, was hat dazu geführt, dass dieses Organ sozusagen bis zu Ihnen gekommen ist. Ich fand das extrem eindringlich, zumal ich persönlich sagen muss, ich habe unglaubliche Vorbehalte, auch zumal nach dem, was man alles gehört hat, was da mit diesen Organspendegeschichten passiert und wer da vorgezogen wird und für welches Geld was wohin geht. Wie berühren Sie diese eher journalistischen Dinge, die ja auch an Sie rankommen? Sie lesen auch Zeitungen, Sie hören auch Nachrichten.
Ja, also natürlich, ich bin natürlich sehr befangen. Ich bin für Organspende und ich finde, jeder sollte darüber nachdenken. Natürlich ist das durchaus verständlich, wenn einer sagt, und völlig zu akzeptieren, nein, ich möchte das nicht. Und ich möchte nur sagen, die Ungereimtheiten, die passiert sind, das war in einigen kleinen Transplantationszentren, wo Ärzte aus Karrieregründen halt Dinge gemacht haben, die nicht so gut sind. Das tut mir sehr leid, das macht mich sehr wütend, weil das die Sache in einen Misskredit bringt, die es eigentlich nicht verdient hat, weil es ist eine Sache, die wirklich Leben rettet, ja, und Leben weiter ermöglicht. Und wenn es das nicht gäbe, wenn ich jemand so großzügig gewesen wäre, dann wäre ich nicht mehr hier. Also.
Wir wollen jetzt mal in diesen Kosmos Krankenhaus einschauen. Sie müssen nämlich diese Dinge nicht rechtfertigen, die da passiert sind irgendwo. Das war Abschnitt 42, um ganz genau zu sein. Es gibt tatsächlich durchnummerierte Abschnitte. Warum? Weil Sie damit auch das Weitergehen des Lebens sozusagen von 1 bis akzentuieren wollten, weil es eine Form der Chronologie ist, des Nacheinanders. Was hat Sie dazu bewogen?
Ja, also ich habe sehr lange an diesem Buch geschrieben. Das hat mich die letzten 5 Jahre beschäftigt, begleitet. Und also die eigentliche Arbeit des Schriftstellers mit seinem Stoff und auch gerade wenn der Stoff so einer ist, der so nah an einem selbst ist, ist wirklich die Anordnung und das Arrangement und zu sehen, was wo zusammenpasst. Und da habe ich halt sehr lange herumgespielt und es kommt eben darauf an, auch die eigentliche Geschichte herauszuschnitzen, herauszuarbeiten. Und auch eigentlich ist das Buch in den letzten beiden Jahren dann eigentlich nur immer dünner geworden. Es musste sehr viel weg, also es musste, ich sag mal, Fett weggeschnitten werden, ja, weil das ist immer meine Intention, das ist eine interessante, dass eine Geschichte übrig bleibt, die nicht langweilt oder dass man sich nicht irgendwie, ja. Und die Nummerierungen, die kamen dann. Später habe ich gemerkt, also man kann das ja gar nicht so begründen, man weiß das dann einfach irgendwie, wie man es machen möchte. Und irgendwann später fiel mir auf, dass jetzt die Zahl 277 ungefähr auch so die Anzahl der Tage ist, die er im Krankenhaus verbringt, zusammengerechnet. So hat sich eins zum anderen gefügt. Ja.
In der Passage wird ja auch deutlich, dass dieses über sich ergehen lassen etwas ist, was ganz, ganz oft passiert. Also diese von Studenten begutachtet werden oder eben über Symptome sprechen und so weiter. Also man wird, das ist in dem Buch, glaube ich, deutlich, man wird Spezialist seiner eigenen Krankheit, das ist das eine. Und gleichzeitig denkt man immer so an Unwägbarkeiten entlang, an Dingen, die in Frage stehen, auch wenn die Krankheit ganz klar ist. Also mich hat das zum Beispiel absolut berührt, weil offensichtlich, dass man auf solche Gedanken kommt, bin ich nur der ich bin, weil ich diese Medikamente nehme.
Ja, also der Mann, der Patient im Krankenhaus hat ja sehr viel Zeit und er liegt da, er liegt auf seinem Krankenbett und das wird eigentlich zu einer Art Floß und er träumt sich auf dem Floß, das treibt über seinen inneren Ozean, heißt es auch an einer Stelle. Und damit einher geht natürlich das Nachdenken über das Selbst und die Frage, ja, was macht mich aus oder wer bin ich? Und die Leber, das kann man ja wissen, beeinflusst schon sehr die Stimmung und das Gefühl. Und wenn eine Leber nicht gut arbeitet, dann führt das zu Selbstvergiftungen im Körper oder zu Wahrnehmungsveränderungen. Und das ist natürlich die Frage, ist das Gefühl, was man hat, ja vielleicht induziert, körperlich? Und also das sind so Dinge, über die man alles nachdenken kann. Und man kann auch sich dann fragen, ja, ist dann der Blick auf die Welt, dass man die Dinge so sieht oder dass man sie halt irgendwie speziell leuchten sieht oder dass alles zu Stilleben wird, ist das vielleicht krankheitsbedingt? Also das ist die alte Frage von Thomas Mann, kommt die Kunst vielleicht aus der Krankheit, ja? Damit einher.
Das ist 19. Jahrhundert.
Das ist 19. Jahrhundert, aber wir sind ja schon im 21. Jahrhundert mittlerweile. Ja, also mit einem neuen Organ ist natürlich die Frage, ist dann der Blick vielleicht ein anderer oder wer ist dann da noch mit dabei? Ja.
Das ist auch natürlich eine Spukgeschichte in gewisser Weise.
Ja, das freut mich sehr, dass Sie es sagen, weil das ist eigentlich, es treten ja auch Geister auf in dem Buch eigentlich. Also, und Spuk ist ein sehr schönes Wort und an einer Stelle taucht es ja auch auf. Da sitzt der Protagonist sich an eine Vorlesung in Paris und Jacques Derrida sagt immer, es spuckt und alle fangen an zu lachen. Also nicht alle, nur die Deutsch verstehen, das sind einige. Und er weiß nicht, warum die lachen und dann erklärt ihm jemand, dass er immer spucken sagt statt spukt. Ja.
Es gibt natürlich darin auch noch einen anderen Strang, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich, dass der Erzähler sagt, dieses Überleben wollen, dieses gesund sein wollen, hat damit zu tun, dass es da ein Kind gibt. Das Kind, eine ganze Zeit lang heißt es immer nur das Kind, dann ist die Rede von die Tochter. Ich glaube, bei Handke habe ich das zum ersten Mal gefunden, dieses durchgängige Sprechen von das Kind. Das ist ja zunächst was unglaublich Distanzierendes, weil sie zu so einer seltsamen Figur wird. Hat das auch damit zu tun, dass es natürlich eben nicht eine 1:1 Lebensgeschichte sein sollte? Ist es tatsächlich eine Distanzierung oder... Was ist das für ein Schritt gewesen?
Ja, also es ist natürlich, das ist, was ich eben schon, wo ich über gesprochen habe, dass das Krankenhaus eben doch so eine Art losgelöstes Zwischenreich ist, so eine Art Limbo. Dieser Erzähler, diese Stimme ist eben nicht mehr wirklich dort. Und auch die Allerliebsten, die Allernächsten sind seltsam außen vor, weil ganz letztendlich ist der Mensch da im Angesicht des Todes eben allein, ja. Aber trotzdem gibt es das Kind als Prinzip und das Kind. Und naja, vielleicht ist das auch ein bisschen so vielleicht ist es auch der Handke oder österreichische Einfluss, dass ich dann da auf diese Typisierung verfallen bin, ja. Ja.
Und ist es eine Art, den Tod zu bannen, dieses, was ich das Todesartenprojekt in Ihrem Buch nenne, diese Auflistung von lauter skurrilen Arten und Weisen, wie Menschen zu Tode gekommen sind, so wie es im Vermischten auf der Zeitung auf der letzten Seite steht?
Ja, also der Protagonist in diesem Buch, der sammelt Todesmeldungen aus den vermischten Meldungen. Und ich muss sagen, das sind alles authentische, echte Meldungen.
So skurril, dass man es nicht glauben mag.
Man möchte es nicht glauben, aber es stimmt doch. Ja, und man muss leider sagen, die sind dramatisch, aber auch oft lustig. Also es gibt die Geschichte, wo der Frau ein Schafsbock auf den Kopf fällt, der von der Brücke springt, weil er vor dem Zug Angst hat, der da kommt. Und das ist eine tragische Geschichte, aber leider auch lustig. Aber das sind eben alles Leben wieder, die durch diesen Tod erzählbar werden. Ja, und das ist auch ein Versuch, ja, diese Todesnähe zu bannen. Ja, da haben Sie recht. Ja.
Leben von David Wagner. Das Buch ist erschienen im Rowohlt Verlag und ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.